Es geht ja um das Nordreich in Israel. Und der damalige König ist ja Ahab gewesen. Da ist ja dieser Kampf, ne, Elia gegen Ahab. Und wem es schon mal so ein bisschen aufgefallen ist, eigentlich geht es ja um das ganze Volk Israel. Es geht eigentlich so gesehen auch über das ganze Land, das Erdreich. Und erst danach, nach dieser Geschichte, kommt auf einmal dieses ganze Geschehen mit dem König, mit dem Volk und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du dir das vielleicht auch mal gefragt hast. Elia kommt und er betet, redet Jakobus 5, dass es nicht regnen soll, 3,5 Jahre lang. Und also so ein riesiges Ereignis. Und dann kommt diese, ich will es mal so sagen, wie so eine Nebenbei-Geschichte. Elia ist bei der Witwe. Und eigentlich ist es nicht wirklich eine Nebenbei-Geschichte, sondern damit fängt die Geschichte von Elia an. Elia wurde davor nicht einmal erwähnt in der Bibel. Erst jetzt. Und das allererste Ereignis, er betet und daraufhin geht er zum Bach und zur Witwe. Also einfach so diese Chronologie, wie interessant das doch ist. Und von daher habe ich gedacht, es ist mal wichtig, so einige Gedanken da einfach aufzufassen, was das für uns bedeutet, diese, ich sage es mal, Nebenbei-Geschichte, die eigentlich der Anfang ist, die Geschichte von Elia. Darum habe ich auch die Predigt so ein bisschen verfasst, weil ich da so einen Gedanken vor allem sehe, Gottes Führung und in diesem Zusammenhang unsere Einstellung. Ja, also die Botschaft für heute lautet einfach Gottes Führung, unsere Einstellung. Vorab, warum hat Elia gebetet und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet? Was ging da vor sich? Und Gott erhört ja dieses Gebet. Naja, es ist nichts anderes als das, was Gott vorausgesagt hat. In 5. Mose 28 kommt ja diese Fluchverse, also es wird mal Segen und Fluch gedeutet oder vorhergesagt. Und Gott sagte in Bezug zum Fluch, wenn ihr das und das nicht tun werdet, wenn ihr anderen Göttern dient und nicht mir und nicht bei mir bleibt, ich werde Dürren ins Land schicken. Und was ist passiert? Ist ja wirklich so. Gott hat es nicht regnen lassen. Es gab eine riesige Dürre, Hungersnot. Ich weiß nicht, ob ihr mal so Bilder mal gesehen habt von Ländern, die wirkliche, wo es mal nicht geregnet hat. Also die Erde geht auf. Okay? Es gibt kein Gras mehr. Also es ist schrecklich. Getreide kann man nicht mehr ernten. Also vom Trinken schon gar nicht die Rede. Ist ja klar, es regnet nicht, wir können nicht trinken. Wir können auch nicht essen. Wie will man denn Brot zubereiten? Okay? Und eigentlich, Gott hat das vorausgesagt und in 1. Könige 17 kommt die Erfüllung. Das ist die Erfüllung von dem, was Gott gesagt hat. Wenn ihr so und so handeln werdet, wird das über euch kommen. Und wir wissen, das Volk Israel war ja geteilt in Nordreich und Südreich. Und in Nordreich waren alle Könige, alle, die eine gewisse Art von geistlicher Autorität hatten, böse. Das Südreich hatte wenigstens noch einige Könige, wo man sagen konnte, okay, ja, aber nicht im Nordreich. Und genau da spielt ja Elia so eine riesige Rolle. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Gott sendet das, ich will es mal so sagen, so eine gewaltige Versuchung. Für was? Naja, offensichtlich gibt es da eine geistliche Dürre im ganzen Volk, bei den Oberhäuptern und drumherum. Und Gott hat gesagt, ich werde das tun. Für was? 5. Mose sollte man ja fertig lesen. Damit du erkennst, dass ich dein Gott bin, dass du zurückkommst. Diese, ich will es mal so ausdrücken, Züchtigung in diesem Härtefall, da 3,5 Jahre lang kein Regen, ja? Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, okay? Das sollte dem Nordreich zum Denken geben, das hat Gott vorhergesagt. Und wir waren ihm untreu. Er hat uns gerettet aus dem Land Ägypten, er hat uns in dieses Land gebracht, wo Milch und Honig fließt und wir haben ihn verraten. Und Gott macht so ein übernatürliches Zeichen, dass es nicht regnen soll. Warum? Damit wir endlich zum Umdenken kommen und zurückkommen. Es ist ja auch interessant, wenn Gott auch solche Züchtigungen macht, in Hiob gibt es so einen interessanten Vers, da heißt es, so wie er jeden einzelnen Menschen züchtigt, so züchtigt er auch das ganze Volk. Also dieses Prinzip ist gleich. Sowohl den einzelnen Menschen, auch ganze Nationen. Gott ist dafür da, zu züchtigen, um ein Ziel zu erreichen. Erkenne, in welchem Zustand du gerade bist und komm zurück. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn die Bibel sagt, Gottes Güte leitet uns zur Buße. Das Leiten bedeutet nicht unbedingt, dass wir uns dann gut fühlen. Seine Güte, sie schlägt uns. Die Bibel sagt, die, die Gott liebt, die straft und züchtigt er, auf dass sie umkehren. Und ich sage es mal so, wie hat das Volk reagiert? Oder ich sage es mal, der Vorsteher des Volkes, Ahab. Das lesen wir im nächsten Kapitel, Kapitel 18, Vers 17 und 18. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Genial, oder? Ahab sagt, ach, da bist du ja, der Israel ins Unglück bringt. Und ich finde es so genial, wie Elia sagt, er sprach, also Elia, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters. Warum? Weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Baalen nachgefolgt seid. Ist genial, oder? Also der Typ, warum eigentlich das Unglück kommt, diese Nation, diese Väter, die den Herrn verlassen haben, die gehen zum Mann Gottes und sagen, ja, da ist derjenige, wegen dem das alles hier hereinbricht, warum es nicht regnet. Als ob Elia irgendwas getan hat, im Gegensatz zu Willen Gottes. So, das ist so dieses Erstaunliche, wo man den Menschen sieht, der komplett uneinsichtig ist. Anstatt auf den Gedanken zu kommen, wir wissen aber, dass Gott auf Sünder nicht hört, sondern jemand, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Johannes 9. Das ist ein Vers, wo ich dachte, das ist eigentlich so genial, das ist ja der Blindgeborene, der ja vor dem Hohen Rat kommt. Und die sagen zu ihm, wie hat er dich gesund gemacht, der Herr Jesus? Wir wissen, dass er ein Sünder ist. Und der Blinde, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Aber wenn Gott nicht mit ihm wäre, er könnte nichts tun. Und dann sagt er, denn wir wissen. Das ist interessant, ne? Wo er so überzeugend, denn wir wissen, Gott hört auf die Sünder nicht. Sondern der seinen Willen tut, auf den hört er. Und darauf musste doch eigentlich Ahab kommen. Elia betet, es regnet nicht 3,5 Jahre lang. Und anstatt zu sagen, boah, Gott hört voll auf den, also er muss doch seinem Willen entsprechen, kommt Ahab und sagt, ach, du bist derjenige, der uns hier vernichten will. Du bist schuld, Elia. Und Elia, hä? Was geht denn bei dir ab? Du bist derjenige, du, deine Väter, diese Nation, ihr habt Gott verlassen. Gott hat euch befreit, euch in dieses Land gebracht. Und Gott hat euch doch gewarnt, was passieren wird. Und jetzt bin ich schuld? Oder jetzt ist Gott schuld? Stell dir mal vor, damals, wo du vielleicht noch Teenie warst, du hast vielleicht so deine Poster noch im Zimmer gehabt, dein CD-Player und ich weiß nicht was. Und eines Tages kommst du von der Schule nach Hause und all diese Dinge sind weg. Und du gehst zu deinen Eltern und haust erstmal auf den Tisch, was soll das? Wie könnt ihr es wagen? Und keine Ahnung, wie hätten deine Eltern darauf reagiert? Hätten die gesagt, wow, wir haben so einen wohlerzogenen Sohn oder so eine wohlerzogene Tochter? Nein, aber was würden denn die Eltern erwarten oder deine Eltern? Eigentlich müsste man nur auf den Gedanken kommen, wenn mir mein Vater oder meine Mutter mir all meine Sachen vom Zimmer genommen haben. Die Frage wäre für mich, was habe ich angestellt? Was habe ich getan, dass mein Vater und meine Mutter sowas tun mussten? Was ist passiert? Die Reaktion sollte eigentlich sein, hey, was habe ich getan? Sag mir, was habe ich falsch gemacht? Ahab hätte zu Elia sagen können, hätte auch zu Gott kommen können und sagen, es regnet nicht. Was haben wir getan? Und Gott hätte gesagt, ich werde es dir sagen. Nein, auf das, was Ahab kommt, ist, die anderen sind schuld. Nicht ich. Die Bibel zeigt eigentlich, gerade in diesem Beispiel, Gottes Züchtigungen haben nur auf denjenigen eine Frucht, der auch von seinem Herzen einsichtig ist. Die Bibel zeigt ja auf der einen Seite, Ahab wurde gezüchtet und es hat nichts gebracht. Merken wir. Denk mal an Manasse. Manasse war ja auch ein schrecklicher König. Er wurde gezüchtet. Und was ist passiert? Er kehrte um. Also Gottes Wirken wirkt auf beide Menschen direkt ein. Der eine reagiert so, der andere reagiert so. Dieselbe Sonne scheint auf dieser Erde. Doch wenn die Sonnenstrahlen auf Eis treffen, es schmilzt. Wenn es aber einen anderen Boden trifft, wird es vertrocknet. Okay? Wir merken schnell, wenn Gott sagt in Jesaja 1, ich weiß nicht, wohin ich euch schlagen soll. Das ist genial, wenn Gott das sagt. Dann hat es nicht damit was zu tun, dass Gott einfach schon unfähig ist oder schon gar nicht mehr weiß, sondern der Mensch will einfach nicht. Jegliche Züchtigung, jede Zurechtweisung, jede Kritik, die Korrektur verursachen sollte, darauf ist der Mensch verantwortlich. Wie reagiere ich drauf? Was mache ich jetzt? Deswegen heißt es ja in Titus 3,11, einen sektiererischen Menschen weise ab nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung. Warum? Da steht, weil du weißt, dass ein solcher verkehrt ist. Einen sektiererischen Menschen, also auf einen einwirken, der von seinem Herzen gesehen schon völlig verdorben ist, mit dem brauchst du gar nicht zu reden. Ein-, zweimal, dann weißt du Bescheid, auf keinen Fall. Im Gegensatz dazu, Sprüche 9,8, weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Weise den Weisen zurecht, geh hin und rede mit ihm. Der wird dich lieben. Er ist weise. Geh zu dem Sektierer oder zum Uneinsichtigen, schone deine Nerven. Sag alles klar. Die Bibel sagt, und ich finde es so interessant in diesem Beispiel, es kommt wirklich auf den Menschen drauf an, wie er auf Gottes Zusagen, wie er auf Gottes Aktionen reagiert. Deswegen ist jeder von uns verantwortlich, wie er auf Gottes Reden achtet. Wir haben alle Dürren in unserem Leben. Hin und wieder, wir haben immer Phasen, wo es uns nicht gut geht. Das ist einfach so. Wir sind auf dieser Erde und es ist wirklich, wie die Bibel sagt, ein Ringen, den Kampf vollenden. Okay? Manchmal haben wir Erholungsphasen, manchmal etwas schwieriger. Und wir sollten auf keinen Fall wie ein Ahab reagieren und erstmal auf alle anderen mit dem Finger zeigen und sagen, der ist schuld oder im schlimmsten Fall für mich, Gott ist schuld. Wir sollten eigentlich eher darauf reagieren und sagen, wo ist meine Verantwortung? Was habe ich getan, dass ich gerade in dieser Situation bin? Inwieweit bin ich verantwortlich für die Phase, die gerade stattfindet? Das wäre doch die richtige Einstellung. Ich kann auch von mir ein persönliches Beispiel sagen. Vor einigen Jahren, wenn ich so zurückdenke, ich könnte wirklich auch so sagen, ich war wirklich lau als Christ. Ich habe mich damals so ein bisschen mit anderen verglichen und wenn man sich immer mit den Schlimmeren vergleicht, dann erscheint man ja super. Ja? Ich könnte mich auch mit Hitler vergleichen und sagen, oh, ich bin ein Engel. Ja? Also mein Maßstab war, den habe ich mir so zurechtgestutzt. Wo ich mir denke, die Bibel sagt nicht, vergleiche dich mit dem Schlechteren. Die Bibel sagt, vergleiche dich mit Christus. Somit bleibst du immer klein mit Hut. Okay? Und bei mir war es so, es gab eine Zeit, wo es wirklich lau war. Und ich habe das auch entschuldigt. Ich habe damals gesagt, naja, es steht doch, ne, erste Liebe. Ich habe an Offenbarung 2 gedacht. Ne, es heißt ja, die erste Liebe verlassen, das ist ja dieses Feuer. Und dachte, ja, ich bin ja nicht mehr neu bekehrt, als ich noch neu bekehrt war. Da war dieses Feuer dabei. Ne? Und habe das so voll entschuldigt. Warum? Weil ich das schon oft gehört habe. So, da hat sich jemand bekehrt, der ist voll eifrig. Und ich sage jetzt mal so, die Gemeinde, ne? Ja, der kommt noch zur Abkühlung, so, ist ja erste Liebe. Dabei lesen wir diesen Text gar nicht zu Ende. Was sagt denn Jesus zu Ephesus, die erste Liebe nicht mehr hat? Tu Buße. Tu Buße. Und für mich war so, okay. Und wenn wir die andere Gemeinde mal sehen, Thyatira, da heißt es über sie, ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als deine ersten. Die erste Liebe, sagt Jesus, tu die ersten Werke, tu Buße. Und zu Thyatira sagt er, ich weiß, dass deine jetzigen Werke, deine letzten, die sind noch mehr. Also deine Liebe jetzt ist noch mehr wie ganz am Anfang. Und da wurde mir eine Sache bewusst. Ich entschuldige mein laues Verhalten, indem ich sage, ich bin ja Ephesus. Ist völlig in Ordnung. Anstatt zu sagen, ich will Thyatira sein. Ich will, dass meine letzte Liebe, meine jetzige und die danach mehr sind als meine erste. Und was ist passiert? Als sich meine Lauheit verändert hat, haben sich auch meine Umstände verändert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ging es in dieser Zeit nicht gut. Ich hatte da wirklich Dürren in meinem Leben und ich habe das halt entschuldigt. Und als bei mir wieder diese Entscheidung getroffen war, ich will dieses Feuer wieder haben, auf einmal haben sich die Dürren in meinem Leben geändert. Die Bibel zeigt uns, hey, wenn irgendwas in deinem Leben schiefläuft, achte auf dich, warum ist da was? Und geh zu Gott und frag ihn, Herr, was willst du mir sagen? Ahab hätte zu Elia gehen können. Elia, was willst du sagen? Was ist los? Wo haben wir uns versündigt? Wenn wir wirklich so blind sind und das nicht sehen, dann sag es uns. Das wäre die korrekte Einstellung auf Gottes Führungen. Wenn er uns in schlimme Situationen bringt, wie auch in diesem Fall, wo es nicht regnet, greif dich an deine eigene Nase und geh zu Gott und frag ihn, was ist passiert, wo liegt meine Verantwortung? Es heißt in 1. Petrus 4, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Hey, wenn du schon mal wo durchgegangen bist, du hast dann abgeschlossen mit dieser Sünde. Bei mir war es meine Lauheit. Um die letzte verbleibende Zeit, die dir noch übrig bleibt, lebe sie nicht nach der Weise der Welt, nach diesen Lüsten. Lebe sie dem Willen Gottes entsprechend. Die verbleibende Zeit, wie nutzen wir sie? Indem wir in unserer Lauheit weiterleben und dass die Dürren in unserem Leben einkrachen? Oder dass wir umkehren und sagen, ja, wir wollen Thyatira-Christen sein. Und wir wollen diese Phasen, wir wollen sie annehmen und daraus eine Belehrung ziehen für unser Leben. Und dementsprechend die noch übrige Zeit im Willen Gottes verbringen. Das ist eine Frage der Einstellung. Das ist eine Frage der Herzenseinstellung. Wir haben ja gelesen von Vers 3 bis Vers 9, dass Gott Elia erstmal zum Bach geschickt hat. Na? Und dann kam ja dieser Raben, für mich war das auch interessant, warum Raben? Raben sind unreine Tiere, nach 3. Mose 15. Hä? So seltsam, ne? Aber er schickt ihn erstmal zu den Raben. Und nachdem er bei den Raben war, schickt er ihn zur Witwe. Und natürlich, ich sag's mal so, die Lehre für uns ist ja natürlich, wow, Gott versorgt uns und das ungemein. Okay? Dass er sogar auf so eine übernatürliche Art und Weise die Tiere kommen und versorgen ihn. Also stell dir mal vor, du wirst rausgeschmissen aus deiner Arbeit und du weißt nicht mehr weiter und kannst die Rechnung nicht bezahlen. Da kommt eine Taube und bringt so ein paar Geldscheine in ihren Mund mit rein. Und das über eine gewisse Zeit. Also einfach, dass wir uns mal, wie würde es heute aussehen? Und die Taube, die wartet am Fenster, bis du endlich mal aufmachst. Okay? Und da ist der Punkt, wir sehen auf jeden Fall, wo Gott uns hingeschickt hat. Und auch, was er uns gebietet, weil das war ein Gebot von Gott. Geh hin zu diesem Bach. Und ich habe den Raben geboten. Gott versorgt. Ich persönlich kenne auch so ein, zwei Geschichten, das war nicht so interessant, von Missionaren, die erzählt haben. Sie hatten zum Beispiel als Ehepaar oder als Familie nur noch eine gewisse Packung an Nahrung. Und eigentlich ist es innerhalb von ein paar Stunden weg. Aber diese Missionare haben berichtet, dass sie eine Woche lang von dieser einen Packung essen konnten. Es wurde nicht weniger. Interessant, oder? Gott kann immer noch so wirken. Oder des Weiteren fand ich auch noch so, das war vor einigen Jahren, was ich von Missionaren gehört habe, er musste eigentlich Menschen retten. Es ging schon gar nicht mehr darum, dass die Leute zu Christen werden, sondern für ihn ging es darum, da waren einige Kinder in einem Dorf verhaftet und er musste halt hin, war total müde und wusste nicht, wie kriegt man die Fesseln gelöst von den Leuten. Das war halt in einem Dritte Weltland, glaube ich. Und wenn er einschlafen sollte, tief in der Nacht, wer wird ihn wecken? Und hat einfach darum gebeten, falls ich einschlafen sollte, falls ich es nicht schaffe, Herr, bitte weck mich. Das könnte man doch erwarten, da kommt jetzt so ein Engel, wie bei Petrus, und weckt ihn. Nein, in dieser Nacht kam ein riesiges Erdbeben. Nicht nur, dass er wach wurde, sondern das ganze Haus, wo die Gefangenen waren, das hat so gerüttelt und diese ganzen Ketten und ich weiß was, alles wurde aufgetan. So biblische Zeichen, sage ich mal, und die Kinder konnten raus. Der Missionar selber an sich, der wusste gar nicht. Gott hat ihm gesagt, geh hin, du sollst mit den Kindern raus. Okay, aber was passiert dann? Und Gott sorgt auf so eine unfassbare, wundersame Art und Weise, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Ich bin auch immer davon überzeugt, solange du noch auf dieser Erde bist, solange der Herr dich nicht nach Hause geholt hat, du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Und solange du diese Aufgabe noch nicht erfüllt hast, er wird dafür sorgen, dass du alles Nötige hast in deinem Leben, was du brauchst, um diese Aufgabe zu erfüllen. Das wird so bleiben. Und wenn es auch auf so eine unfassbare, wundersame Art und Weise ist, wie bei Elia mit den Raben, er wird dafür Sorge tragen, dass du diese Aufgabe erledigen kannst. Ja, also auf jeden Fall mit den Raben finde ich grundsätzlich so interessant. Was ich noch interessanter fand, warum wurde Elia denn nicht gleich zur Witwe geschickt? Ich meine, das ist noch auch wundersam. Ne? Das Öl hat nicht aufgehört und wow, super. Warum erst zu den Raben und dann zu der Witwe? Könnte man das nicht übergehen? Warum war das jetzt so wichtig? Warum erst die eine Station, dann die andere? Ich weiß nicht, wie es bei dir in deinem Leben war, aber wenn du jetzt zurückschaust, es gab doch bestimmt einige Stationen in deinem Leben, wo du gedacht hast, warum sollte ich erst dahin gehen? Oder warum musste ich da jetzt rausgehen? Gott hat doch gesagt, ich soll da hingehen. Gott hat doch mich doch dorthin berufen. Warum hört das jetzt auf? Warum haben die Raben aufgehört, ihn zu füttern? Warum hat Gott gesagt, geh hin, ich habe dich jetzt dorthin geschickt? Wisst ihr, bei uns ist es so, wenn Gott uns führt, wir sind ja öfters der Meinung, wenn Gott uns einmal an einen Platz gestellt hat, so, da bleibe ich eingeschrieben, bis ich sterbe. Und wenn dann eine Situation kommt, wo Gott uns ruft, dass wir woanders hingehen sollen, wir geraten dann in Zweifel. Wir sagen dann, oh, habe ich das ganz falsch verstanden? Oder bin ich nicht mehr berufen in diesen Punkten? Was soll ich tun? Dabei hast du da jetzt nichts falsch gemacht, sondern deine Zeit hier ist in Ordnung, sie ist erfüllt. Jetzt hat Gott einen weiteren Platz für dich vorbereitet. Da sollst du auch leuchten. Da sollst du jetzt auch Frucht bringen. Ich weiß nicht, ob ich euch mal erzählt habe, wie ich überhaupt hier nach Ostfriesland gekommen bin. Ich bin ja nur nach Ostfriesland gekommen wegen der Mission in Äthiopien. 5,5 Jahre lang habe ich hier der Mission gedient und das war eine Station für mich, die fand ich sehr positiv. Mit all den Schwierigkeiten, ich fand es einfach genial, du arbeitest an einem Werk und vor allem deine Tätigkeiten, die ich hatte, ich konnte immer sehen, ich konnte bei mir immer die Früchte erkennen, was ist passiert. Und wenn ich so gewisse Dinge veranstaltet habe und Projekte und bei einem Projekt, da weiß ich zum Beispiel, innerhalb von 1 oder 1,5 Jahren konnten 120 Kinder aus der Straße rauskommen. Ja? Also du musst dir mal vorstellen, du arbeitest an einer Tatsache und 120 Leben haben eine Chance bekommen. Also was glaubt ihr, mit was für einer Erfüllung ich diese Arbeit gemacht habe? und dachte, wow, hier werde ich sterben. Und Gott hat mich auf so eine Art und Weise hierher gesandt, wenn ich euch das erzähle, wie das war auch unglaublich. Okay? Und dann hört das auf. Vor allem, du hast nichts gemacht, dass das aufhört. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe wirklich gesagt, Gott, warum hast du mich hierher gebracht? Dass ich hier fertig gemacht werde, dass ich hier rausgeschmissen werde und jetzt da sitze? Was ist hier los? Und die Bibel sagt, Junge, du hast deine Zeit da erfüllt. Gott hat es so zugelassen. Gott ruft dich jetzt woanders hin. Geh hin und mach das. Denn Gott hat geboten, dort soll es weitergehen. Das war die schöne Phase, wo ich dachte, wieso hört sie auf? Wieso hört diese Station auf? Es gab aber auch schlimme Stationen in meinem Leben, wo ich dachte, warum muss ich da überhaupt erst reingehen? Und da lehrt die Bibel eigentlich auch, da musstest du durch, damit das Gute daraus erwächst. Und ich kann euch sagen, bei allen Phasen in meinem Leben, wo es mir wirklich dreckig ging, auch wo ich als Christ war, nach jeder Phase habe ich gedacht, das war gut. Das hat Gott wirklich gut gemacht. Da habe ich gelernt. Das musste sein. Und ich bin gerade in einer Phase, in diesem Stationswechsel von der Mission raus und ich weiß gar nicht mehr, wohin. Aber eins weiß ich, wenn ich die Geschichte von Elia sehe, Gott wird dafür Sorge tragen, dass ich die Aufgabe erfülle, die er jetzt vorgesehen hat. Und Gott wird dafür sorgen, dass ich nicht hungern muss. Wenn es sein muss, wird er Raben schicken und mich retten. Denn alles, was geschrieben steht im Alten Testament, so sagt die Heilige Schrift, ist für uns geschrieben. Zur Belehrung, zur Ermahnung und zur Hoffnung. Damit wir Trost schaffen können durch die Bibel. So wie Elia von einer Station zur nächsten ging und Gott ihn versorgt hat, so weißt du, so wissen wir, jegliche Station in unserem Leben, wo Gott uns hinbringt, auch er wird dafür Sorge tragen. Er wird uns versorgen. Und auch da ist die Frage, haben wir diese Einstellung bei diesem Stationswechsel? Dass wir Gott wirklich die Zügel in die Hand geben und sagen, du wirst es schon richtig machen. Du machst nichts falsch. Ja, kommen wir mal zu der Witwe. Wir haben ja gelesen bei der Witwe, da sind so, sag ich mal, zwei Ereignisse. Auf das eine Ereignis will ich ganz besonders jetzt noch eingehen, wo ihr Junge krank wird und es kommt sogar zum Äußersten, ihr Sohn stirbt. Und ich sag's mal so, da kommt ein Mann Gottes, der offensichtliche Wunder tut und Zeichen. Und für Gott ist es ja nicht problematisch, den Jungen gesund zu machen, oder? Wir wissen ja vom Alten Testament auch, wenn man Mose kennt, ich gehe mal davon aus, die Witwe, die ja so gottesfürchtig erscheint, sie kannte ja auch die biblischen Geschichten, dass Gott ja eigentlich durch Wunder auch Menschen gesund machen kann. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mich da korrigieren, aber die erste Totenauferstehung haben wir doch eigentlich hier, oder? Oder gibt es da vielleicht eine davor? Da war ich mir jetzt einfach nicht sicher. Dass jemand gesund gemacht wurde auf übernatürliche Weise, ja, haben wir bei Mose. Aber dass jemand aus den Toten aufersteht, ist eigentlich das erste Mal. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage der Witwe. Da kommt jemand, ein Mann Gottes, offensichtliche Zeichen und Wunder. Die Frau tut das, was dieser Mann will. Und die Frau versorgt ihn. Daraufhin wird ihr Sohn, das Liebste, was sie hat, krank und ihm wird nicht geholfen, er stirbt. Wie hättest du darauf reagiert? Wisst ihr, wie die Witwe reagiert hat? Du kamst zu mir wegen meinen Sünden. Ja? Oder je nach Übersetzung, du kamst zu mir wegen meiner Schuld, die ich getan habe. Erstaunlich, oder? Die Witwe tut das, was Gott will. Gott nimmt ihr Liebstes und die Frau sagt, wegen meinen Sünden. Wie hätte die Masse der Welt reagiert? Ich versorge dich, ich tue das, was Gott will, und dann nimmt Gott mir noch mein Kind. Weg mit euch. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben, weder mit deinem Gott noch mit dir, oder? Da tut man was Gutes und man wird fertig gemacht. Das ist der Dank für das Gute, was ich getan habe, dass ich den Propheten versorgt habe und dass ich das tue, was Gott will. Das ist der Dank. Die Masse der Welt, ich sage es mal, die meisten Menschen würden doch genauso reagieren. Woher weiß ich das? Ich sehe es doch. Ich glaube, dass bei vielen immer der Punkt ist, gerade wenn sie versuchen, besser zu werden oder gottesfürchtiger zu werden und sie daraufhin einen Schlag bekommen, sie darauf sagen, pff, dann halt nicht. Oder wenn man was Gutes tut und man erlebt weiterhin Ungerechtigkeiten, man wird verbittert, man resigniert und sagt, ja, dann halt nicht. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Die Bibel kennt diesen Zustand und die Bibel ist da ganz offen und sagt es auch deutlich. In Prediger 9 sagt der König Salomo, alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der Opfer darbringt, wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem schwört und dem, der sich vom Eid fürchtet. Das ist das Schlimme, sagt Salomo, bei all dem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Und jetzt kommt das Wichtige hier, auf was ich hinaus will. Daher wird das Herz des Menschen voll Bosheit. Und Toheit ist in ihrem Herzen ihr Leben lang und dann geht es zu den Toten. Salomo sagt, daher ist das Herz des Menschen voll Bosheit. Das ist interessant, ne? Die Bibel sagt eigentlich, die Bosheit ist von Jugend auf im Herzen da, 1. Mose 8. Aber während des Lebens, wenn man diese Ungerechtigkeiten sieht, es wird voll Bosheit. Und es ist ja nachvollziehbar. Du tust Gutes und du kriegst nur Böses dazu. Die Frau hilft dem Mann Gottes und ihr Kind stirbt. Was geht denn da für ein Film ab? Jesus sagt, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe bei vielen erkalten. Es ist schon eine gewisse Art von Liebe noch da, aber weil die Ungerechtigkeiten, dieses ganze Böse, was jetzt auf dieser Welt passiert, ist, wenn es Überhand nimmt, selbst bei den Guten nimmt die Liebe ab. Ja, und ich will es mal so sagen, so wie ich euch das jetzt darstelle, ich glaube, die Masse würde wirklich so darauf reagieren, ey, mit diesem Gott, mit dir als Propheten, irgendwas, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ihr habt mir einfach alles, mein Liebstes genommen, was ich habe. Ich habe mal mit einer Altenpflegerin geredet. Wir kamen mal ins Gespräch und sie wusste, dass ich halt gläubig bin. Und sie hat mir gleich von Anfang gesagt, ich will nichts von dir und deinem Gott wissen. Und ich war erstmal so, ist okay, ich will dich ja nicht zwingen. Aber irgendwie wollte sie mir doch noch eins reinwürgen und hat gesagt, nur dass du Bescheid weißt, Gott hat mir zwei Kinder genommen. Dein Gott, sagt sie so. Und ich bin ja bei solchen Geschichten, ich bin da halt schon ein bisschen auf Konfrontation im Guten, indem ich sage, ist okay, dann lass uns darüber reden. Also ich fürchte mich halt von sowas nicht. Und die Bibel hat in gewissen Situationen oder beziehungsweise in gewissen Passagen Antworten auf diese Fragen. Warum wurden denn dieser Frau zwei Kinder genommen? Und dann dachte ich, ich werde sie genau mit dieser Passage kriegen. Und da habe ich mit ihr geredet und ihr gesagt, du, wenn Jesus so und so ist und das getan hat, und dann habe ich mit ihr angefangen zu erklären, sie hat zugehört und auf einmal kam sie auf den Schluss, Gott ist nicht schuld daran. Und wisst ihr, wie sie darauf reagiert hat? Sie hat das Gespräch einfach abgebrochen. Sie hat gesagt, ich verstehe, was du sagst, nein, ich will aber nicht. Und das ist etwas, das kreide ich hier an. Dass sie wütend wird oder verbittert, verletzt, dass ihre Kinder weg sind, ist verständlich. Aber als ich mit ihr geredet habe und ich ja versucht habe, die Wahrheit zu sagen, da hat sie sich entschieden, in ihrer Verbitterkeit zu verbleiben. Und das ist keine Entschuldigung. Wütend können wir sein, verletzt, ja. Die Frage ist, habe ich das Recht dazu, mich dafür zu entscheiden, auch darin zu verharren? Nein. Denn wer wirklich die Wahrheit wissen will, dann werden die Umstände nicht daran hindern, an die Wahrheit zu kommen. Viele Menschen denken, ich sage es mal, nur auf das Irdische gesinnt, nur im Diesseits. Wenn wir wirklich unsere Hoffnung darauf setzen, dass diese Welt sich mal ändern wird zum Guten, dass die Gesetzlosigkeit dann doch abnimmt und die Liebe zunimmt, dann würde ich wie ein Paulus sagen, wenn wir in diesem Leben diese Hoffnung haben, so sind wir die Elendsten auf diesem Planeten. Gerade wir Christen. Wir Christen, die ein opferbereites Leben führen sollen. Wir Christen, die ohne ein Lob aussprechen, das Gute tun wollen und bereit sind, sogar unser Leben für den anderen zu geben. Wenn wir wirklich nur aufs Diesseits hoffen, wir sind wirklich arm dran. Das ist gar keine Frage. Was wir aber lernen von dieser Witwe ist, wow, das ist eine Einstellung, eine Demut. Ich glaube, solche Menschen wie diese Frau, das sind Diamanten. Die allerwenigsten würden so reagieren wie sie. Es heißt in Klagelieder 3, was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Was beklagt sich der Mensch? Beklage dich lieber wegen deiner Sünde. Die Frau nimmt den Mann Gottes auf, tut was Gutes, ihr wird das Liebste genommen und sie sagt, wegen meinen Sünden. Ich bin schuld, ne? Die Frau fängt nicht an, Gott anzuklagen. Oder Elia, warum hilfst du nicht? Warum hast du denn da nicht geholfen? Sie greift sich an ihre eigene Nase und sagt, wegen meinen Sünden. Die Witwe hat kein Sündenkonto gehabt. Kennt ihr das Sündenkonto? Das ist, ich sage es mal, die Entschuldigung auch bei Christen. Du tust gute Dinge und sagst, wow. Und die schlechten Dinge, die da sind, die entschuldigt man durch die guten. Das ist so, Sündenkonto. Du darfst dir ja mal ein bisschen was Blödes erlauben. Schließlich tust du ja auch Gutes. Was sagt die Bibel? Nein, wir sollen vollkommen sein. Wir können da das Schlechte mit dem Guten nicht irgendwie aufwiegen. Das Schlechte bleibt schlecht. Es wird da auch verharren. Entweder bringen wir das vor Gott und tun darüber Buße oder auch die guten Taten werden mir da nicht helfen. Wenn ich 1000 Kinder gerettet habe aus dem Hungertod, wenn ich opferbereit lebe, ehrenamtlich für meine Gemeinde und für meine Stadt, aber einen Menschen umgebracht habe, wird mich das vom Gefängnis retten? Ich werde im Knast landen. Und jeder Richter auf diesem Planeten, der normalen Verstand hat, würde sagen, ja, du kommst ins Gefängnis. Und wisst ihr was? Das sagt ja die Bibel auch. In Jakobus 2 steht da ja, wenn du dich gegen das eine Gesetz versündigt hast, du hast dich an allem versündigt. Da gibt es kein, aber ich habe doch auch mal was Gutes getan. Es ist sehr schön, lobenswert. Und doch hast du auch das Böse getan. Die Frau hatte das nicht. Oh, ich wiege da jetzt mal was ab. Oder die Frau hat nicht gesagt, schau mal, Elia, guck mal, wie unfair das ist. Du kommst hierher, gerade in dieser dürren Zeit, ich habe eh kaum was gehabt und ich versorge dich und jetzt kommt mein Sohn weg. Was ist denn das? Das allererste, was diese Frau sagt, ist, ich bin anscheinend schuld. Gott sucht mich heim. Leute, das ist eine Einstellung, das ist für mich wahre Demut. Ich kann euch jetzt schon vorab sagen, bevor die Predigt vorbei ist, der Held in dieser Geschichte ist nicht Elia, es ist diese Frau. Wir können von dieser Frau was lernen, was für mich so kostbar ist, wo ich dachte, hey, das in unserem Leben mal wirklich verinnerlichen. Wenn Dinge passieren, nicht erstmal auf alle hin und weg schießen, sondern in den Spiegel schauen und sagen, was ist mit mir los? Was ist passiert? Und wisst ihr, was das Geniale ist? Es gibt ja ein Happy End. Elia nimmt diesen Jungen und weckt ihn von den Toten auf. Und was sagt die Frau? Da sprach die Frau zu Elia, Vers 24, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund wahrhaftig ist. Ich muss euch ehrlich sagen, mich hat das so etwas verwirrt, weil davor hat sie ja auch gewusst, dass es ein Mann Gottes ist. Das sagt sie ja sogar. Und jetzt sagt sie danach, wo der Junge auferweckt wird, nun erkenne ich. Und ich dachte so, hä? Aber davor doch auch, was? Ich verstehe es nicht. Ja, eigentlich, ich will es mal so sagen, das haben wir ein paar Mal in der Bibel so. Die Jünger erkannten ja, dass Jesus der Sohn Gottes ist, oder? Wisst ihr, auch schon ganz am Anfang, Johannes 1, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, sagt Nathanael. Aber erinnert euch mal an die Abschiedsreden von Jesus, wo die Jünger ja sagen, nun erkennen wir, dass du wahrhaftig von Gott bist und dass du alle Dinge weißt und zu Gott gehst. Hä, habt ihr doch davor auch schon. Ja, aber es musste eine Situation passieren, wo dieses Erkennen zu einem Ausmaß kommt, wo man einfach nur anbetend sagt, du bist wahrhaftig derjenige, von dem ich zwar schon wusste, aber es wirklich in meinem Leben erfahren durfte, du bist es. Die Frau wusste schon, dass Elia ein Mann Gottes ist und dass Gott da ist. Aber gerade in dieser schrecklichen Situation, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass dein Kind stirbt, okay? Wenn da dieser Junge auferweckt wurde, dass sie da sagt, hey, ich wusste zwar, du bist ein Mann Gottes, aber gerade jetzt ist mir das so bewusst, wer du bist und wer dich gesandt hat. Wisst ihr, gerade in den schlimmsten Situationen in unserem Leben, wenn Gott dich rettet, dann wirst du auch sagen, Herr Jesus, ich wusste zwar, dass du treu bist, Liebe und Wahrheit, aber gerade jetzt, wo du mich aus diesem Loch rausgeholt hast, ist mir das noch nie so bewusst gewesen wie jetzt in diesem Moment. Du bist wahrhaftig treu und wirst mich durch alle Dinge durchhalten, wie schlimm sie auch sein mögen. Jetzt erkennt dein Knecht, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, Gott ist treu. Und Gott ist ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Das ist eine Einstellung, wo ich sage, pff, genial. Ich weiß noch, als er zu uns kam und wir waren ja frisch gebackene Eltern, Krupphusten, ich weiß nicht, Kruppanfälle, die Eltern sind, die wissen es wahrscheinlich, da atmen ja die Kinder danach so, kriegen ja so ein bisschen Anfälle. Und Sarah und ich sind erstmal halb durchgedreht, wir wollten schon alle Hubschrauber holen, die es nur gibt. Und für Nati, er hatte einfach nur totale Angst. Und mein Schwager hat gesagt, naja, er muss halt raus, er muss halt in die kalte Luft. Und was habe ich gemacht? Es war halt wirklich kalt. Ne? Das war irgendwann im Winter, ich habe eine Jacke angezogen, ich habe ihn eingepackt und bin mit ihm raus, damit er wieder gut atmen kann, gut Luft bekommt. Als wir am nächsten Tag, ging das Leben dann normal weiter, nur Nadja hat sich mir gegenüber anders verhalten. Er hat gesehen, ich will es mal so sagen, ich weiß nicht, wie viel er das begriffen hat, aber ich glaube, er hat verstanden, mein Papa hat mir geholfen, er ist da rausgegangen. Also in dieser schlimmen Situation, wo er so viel Angst hatte, sein Vater war da. Und für Nati war das ein, oh, du bist mein Papa nicht nur beim Spielen, wo es mir gut geht, du hast dich gerade da als Vater bewiesen, wo es mir schlecht ging. Du hast für mich gefroren. Wenn Gott uns in schlimme Situationen auch führt, dann damit auch du und ich sagen können, wie diese Witwe, Herr Jesus, nun erkenne ich, wie sehr du mich liebst und wie sehr aufopferungsbereit du für mich dich einsetzt. Jetzt erkenne ich das und es wird mein Leben verändern. Es ist ja oft so, in diesen Situationen, ich bin davon überzeugt, die Frau wusste ja gar nicht, wo oben und unten ist. Weil wir gar nicht wissen, was hat Gott alles vor. Wir haben ja nicht diese Perspektive von oben. Wir sehen ja alles aus unserer menschlichen Zwei-Augen-Perspektive und wissen gar nicht, was geht denn da ab. Und das ist halt der Punkt, ich versuche das so ein bisschen zu beschreiben. Wenn wir am Ende bei Jesus sind und bei uns sind Dinge drin, wo man sagt, boah, Jesus, warum hast du das zugelassen? Und wir sind gerade da und Jesus wird sagen, ja guck mal, das hat das und das eigentlich bewirkt. Dass wir diesen Perspektivwechsel haben und sagen, boah, Gott hat das perfekt gemacht. Denk mal an einen Teppich, vor allem diese persischen Teppiche, die haben ja diese Muster überall, ne? Wenn man jetzt ganz nah an so einen Teppich rangeht, ganz, ganz nah, und man verfolgt jetzt diese ganzen Linien und Muster, du würdest doch denken, hä? Wieso geht es jetzt hier nach oben und warum wird es jetzt umkreist und das sieht doch voll komisch aus. Man hätte doch runtergehen müssen jetzt von der Logik, weil wir sehen das nur von hier. Wenn wir aber ganz nach hinten gehen und das Ganze mal betrachten, dann merken wir schnell, das Bild ist ja genial auf dem Teppich. Man könnte es nicht besser machen. Gut, dass man nicht runtergegangen ist, wie ich es gesagt habe. Gut, dass man genau so es geführt hat, wie es da auf dem Teppich ist. Wenn du einen Teppich von oben siehst, dieses schönen Muster, denkst du, boah, genial. Weil du siehst den Blick von oben. Stell dir mal vor, wir würden den Teppich an die Wand kleben, das ist jetzt unsere Perspektive, und würden halt von unten nach oben sehen. Wir würden nur ein Wirrwarr sehen, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, was ist das für ein Blödsinn und, und. Hast du aber die Perspektive von Gott, von oben, muy bien, es geht nicht besser. Wenn wir irgendwann oben sind, da werden wir wahrhaftig erkennen, wie diese Witwe, Gott, du hast von vorne bis nach hinten alles perfekt gemacht. Man konnte es nicht besser machen. Um diesen Gedanken noch so kurz abzuschließen, ich will auch nicht zu lang machen, wir wissen ja, dass diese Dürre im Land war und grundsätzlich ist es schon für die Witwe ein schlimmes Unterfangen gewesen. Okay? Denkt mal vielleicht an uns, ja, hier bei Deutschland, wir sagen ja auch schon eine Art und Weise, oh, jetzt Krieg, dann Corona und die Ukraine ist da und wir werden wahrscheinlich Kälte empfinden und ich weiß nicht was alles. Jetzt stellt euch mal vor, der Geldbeutel, der schrumpft, Inflation und es kommt irgendjemand und sagt, kannst mir Geld geben? Weil wenn es uns gut geht, ja, dann können wir locker sagen, ja, komm hier. Aber gerade ne, so Inflation und Gasrechnungen, wie wird das sein, wenn da einer zu uns kommt und sagt, kannst mir Geld geben? Das ist schon etwas kritisch, oder? So ungefähr war das ja für die Witwe. Dürre im Land, kein Wasser, kein Brot. So oder so schon schwierig genug, weil sie sagt ja sogar zu Elia, hey, ich habe ja nichts vorbereitet, ich will einfach mit meinem Sohn sterben, sie hat schon komplett am Ende, dass sie einfach so das letzte, man sagt ja so Henkersmahlzeit, ne? Nur noch einmal essen und dann sterben. Sie war schon bereit, wir werden nicht mehr überleben können. Das war's, okay? Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Frau hat kein Essen, kein Trinken, gar nichts mehr da, nur noch ein Häufchen und dann kommt Elia und sagt, hol mir was zu trinken. Der Typ, der gesagt hat, es soll nicht regnen und es hat 3,5 Jahre nicht geregnet, der kommt, gib mir Wasser. Leute, wisst ihr, was Wasser in dieser Zeit, was es, wie kostbar das war? Gold konntest du in die Tonne schmeißen. Es ging nur noch um Wasser. Der Typ, ich versetze mich mal in meine Lage. Ich hätte zu Elia gesagt, Elia, du bist unter anderem damit verantwortlich, warum es hier nicht regnet. Und jetzt kommst du zu mir und willst Wasser? Gott hat uns eine Dürre geschickt, wo es kein Brot mehr gibt. Und du sagst, gib mir einfach Brot? Was geht denn hier für einen Film ab? Und ich finde so, das ist so genial, wenn wir bei uns den Bezug nehmen zum Evangelium. Was passiert denn, wenn wir die Botschaft vom Kreuz hören? Wir haben unser Leben, oder? Wir haben grundsätzlich Schwierigkeiten auf dieser Erde. Es ist ja, der Prediger sagt, viel Plagen und Arbeit hat Gott den Menschenkindern gegeben. Und auf einmal kommt Jesus und sagt, wenn du mein Jünger sein willst, so entsage dich allem. Ich bin die Nummer eins in deinem Leben. Nichts hat höheren Stellenwert als ich. Ey, es ist schon so schwierig genug, auf dieser Erde durchzukommen. Und dann kommt Jesus und sagt, so, und ich will von dir auch das letzte Hemd. Was? Also, es ist too much, oder? Gott führt in so eine Situation, in so eine Dürre, und das reicht nicht. Gott sagt, und den Rest will ich auch noch. Und die Frau sagt, alles klar, dann sterben wir alle. Ist in Ordnung. Und Elia sagt, Hör mal, Gott ist bei dir. Du wirst nicht sterben. Und ich finde es so genial, wie die Bibel das beschreibt. Die Bibel sagt, und die Frau tat alles, wie Elia sagte. Da heißt nicht, und die Frau ging deprimierend hin und machte dann und so, sondern sie tat, was Elia sagte. Und das Öl wurde nicht vermindert. Sie konnten essen. Gott hat Vermehrung gebracht. Wisst ihr, das Evangelium trifft in unser Herz und sagt, entsage dich allem. Löse dich von allem Irdischen. Nichts soll wichtiger sein als das Reich Gottes in deinem Leben. Und du sagst, alles klar, dann werde ich für Jesus sterben müssen. Ja. Und du entscheidest dich für diesen Punkt und du entscheidest dich dann wirklich bis ans Ende. Und was gibt Gott dir dafür? Eine Vermehrung, die bis in die Ewigkeit reicht. Ja, Gott verlangt. Aber was kriegst du dafür? Wisst ihr, ich will es mal so sagen, wenn es uns gut geht und wir uns Christen nennen, es ist schön, nur das ist nichts Besonderes. Es ist aber was Besonderes, wenn einer mit deiner Pistole dir an die Schläfe hält und dich fragt, bist du Christ? Und du sagst, ja, das ist was Besonderes. Es ist nichts Besonderes, wenn der Kapitän sein Schiff in der ruhigsten Bucht von A nach B kutschiert. Da würde keiner am Hafen stehen und sagen, wow, genial hast du das gemacht, oder? Wann würde man den loben und sagen, der hat sich echt bewährt? Das ist ein wahrer Kapitän, der in den schlimmsten Stürmen da durchgefahren ist und das Schiff ans Ziel gebracht hat. Als David gegen Goliath kämpfte, stellt euch mal vor, der Goliath wäre so ein Typ, so 1,65 großer Georgier. Okay? Und David geht hin und haut den K.O. Was hätte das Volk Israel gemacht? Hätten die gesagt, wow, David, du großer Held, danke, dass du uns gerettet hast von dieser riesigen Gefahr. Ja? Hä? Warum wurde David so gefeiert von den Leuten? Es steht ja in der Bibel, und sie hoben ihn und schrien und die ganzen Jungfrauen da und warum? Weil alle sich in die Hosen gemacht haben vor Goliath. 40 Tage lang. Keiner hat sich getraut, nur einen Mucks zu geben. Und da kommt dieser Schafshirte, der jüngste von allen, und sagt, auch wenn alle sich in die Hosen machen, ich gehe hin und ich mache ihn fertig. Und der Typ geht hin und macht ihn fertig. Und die sagen, alter Schwede, wer ist der Kerl? Zu Recht. Ich weiß nicht, wer von euch mal geflogen ist. Jedes Mal, bis jetzt war es bei mir so, jedes Mal, wenn ich wo angekommen bin, sei es in Äthiopien oder sonst wo, die Leute haben applaudiert. Man applaudiert den Piloten. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich denke mir, ey, ich erwarte von dir, dass du mich von A nach B bringst. Das ist dein Job. Dafür hast du studiert, dafür zahle ich hier. Stell mal vor, du gehst in ein Taxi rein, vom Flughafen nach Hause und jedes Mal, wenn der Taxifahrer dich nach Hause geht, das ist dein Job, Junge. Das erwarte ich von dir. Aber wann werde ich den Piloten feiern? Wenn da Sturmböen sind, wenn da Blitze von A nach B schießen und er mich trotzdem sicher auf Erde gebracht hat, dann werde ich den Typen heiraten und sagen, Junge, du bist der beste Pilot, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Genauso ist es bei uns. Hey, wenn deine Frau und du ihr eine wundervolle Ehe habt und ihr seid einfach immer nur durch die herrlichste harmonische Zeit gegangen, ja, schön. Aber wo kann man wirklich sagen, in guten wie in schlimmen Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, wenn eine Ehe durch die schlimmsten Dinge durchgegangen sind, dann kann man wirklich sagen, Gott hat diese Ehe gesegnet und Gott war bei euch. Wenn du deinen besten Freund hast, in den schlimmsten Situationen und in den besten, es ist nichts Besonderes, wenn er da ist, wenn es dir gut geht. Hey, ein wahrer Freund ist erst ein wahrer Freund, wenn er für dich durch die Hölle gegangen ist. Wenn er mit dir durch die Hölle gegangen ist. Dann ist das ein wahrer Freund. Dann ist das durch dick und dünn gehen. Dann weißt du auch, auf den kann ich mich verlassen. Gott will, dass wir wahrhaftige Jünger sind. Er möchte das. Und wahrhaftige Jünger sind wir nicht, wenn wir sonntags in Frieden uns hier versammeln und es uns gut geht und wir sagen, Amen, Herr Jesus, wir lieben dich. Wo weiß Gott, dass wir es wirklich ernst mit hinein, dass wir wahre Jünger sind? Wenn auch wir durch die Hölle gegangen sind und trotzdem gesagt haben, und ich bleibe bei dir. Ich werde nicht von dir weichen, ich bleibe dein Jünger. Wisst ihr, da gab es einen anderen in der Bibel, der ist auch durch eine Höllenzeit gegangen. Er durfte noch sein Kind verschonen. Sein Kind ist nicht gestorben. Von der Witwe, das Kind ist gestorben. Und was hat Gott gesagt, als dieser Mann bereit war, seinen Sohn zu geben? Denn nun weiß ich, oder andere Übersetzung, denn nun erkenne ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast für mich. Interessant, die Witwe sagt, nun erkenne ich, dass du wahrhaftig von Gott bist. Und Gott sagt, bei einer anderen Konstellation, nun erkenne ich, dass du mich wirklich liebst, Abraham, dass du deinen einzigen Sohn für mich nicht verschont hast. Gerade in diesen schlimmen Situationen, da erkennst du und da erkennt Gott, wer liebt hier wirklich? Wer hat wen wirklich tief in seinem Herzen verankert bis ans Ende? Die Bibel sagt, das Interessante ist, wie oft die Bibel als die Witwen bezeichnet, in Matthäus 12, beziehungsweise Markus 12, da heißt es, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle. Wieder eine Witwe, ne? Diese Witwe hat mehr reingelegt als sie alle, denn alle gaben von ihrem Überfluss, sie von dem, was sie noch übrig hatte. Eine andere Witwe in Lukas 18, sie ging zu diesem Richter und hat ihn so lange bearbeitet, bis er gesagt hat, ist in Ordnung, ich mache das, was du willst. Ich finde es so interessant, die Witwen in der Bibel, die sind ja eigentlich zur damaligen Zeit, die waren wie die Kinder, sie können nicht für sich selbst sorgen. Sie waren die unterste Schicht. Bist du Witwe, bist du am Ende. Okay? Und die Bibel zeigt uns sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, dass gerade diejenigen, die in den schlimmsten Situationen sind, in den schlimmsten Zuständen, dass gerade die Übernatürliches zeigen. Dass eine arme Witwe ihr Gehalt gibt, den absoluten Rest, genauso wie unseren Erstkönige 17. Es ist schon eh kein Essen mehr da. Und auch das tut sie. Paulus sagt in 1. Timotheus 5, eine wirkliche und vereinsamte Witwe ist aber die, die keinen Mann hat. Oder? Nein. Da heißt es, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt hat und beständig im Flehen ist, Tag und Nacht. Wenn einer mich fragen würde, hey, was ist eine echte und vereinsamte Witwe? Ich würde sagen, naja, eine, die halt keinen Mann hat und keiner sorgt sich um sie. Und Paulus sagt, wie als wär's ein Titel, ja? Eine wirkliche Witwe ist die, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt hat und im Flehen zu Gott bleibt, Tag und Nacht. Warum bringt Paulus sie? Ich habe das immer nie verstanden. Und da ist aber der Punkt, Paulus redet natürlich von einer gottesfürchtigen Witwe, die trotz ihrer Umständen, dass sie Witwe ist, ihre Hoffnung nicht auf Materie gesetzt hat, auf Gott. Und von ihm weiß sie sich abhängig. Jesus sagt, bei der einen Witwe, wo sie beständig und im Flehen bei Gott blieb, doch wird der Sohn des Menschen den Glauben finden, wenn er auf Erden zurückkommt. Das ist eine interessante Frage, oder? Bist du und ich wirklich so eine Witwe, so ein Vorbild in diesem Punkt, dass du wirklich beständig in der Hoffnung und im Gebet zu Gott gehst und wenn Jesus kommt, er sagt, Diesen Glauben habe ich gefunden auf Erden. Den habe ich gefunden bei der Bibelgemeinde Norden. Den habe ich gefunden dort und dort. Die Witwe in unserem Bereich, also in unserer Passage, sie ist eigentlich der Held in der Geschichte. Sie ist das Vorbild schlechthin, um zu zeigen, was ist das für eine Einstellung, in den schlimmsten Situationen so eine Einstellung zu zeigen, dass man bereit ist, auch sein Letztes zu geben, nur weil Gott es möchte. Jesus greift diese Geschichte auf. Einmal im Neuen Testament wird genau diese Passage, die wir gelesen haben, aufgegriffen. Und ich möchte das lesen. Jesus sagt in Lukas 4 in der Synagoge: In Wahrheit sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Es gab viele Witwen zu Zeiten von Elia. Und es war schlimme Hungersnot und boah, die Welt, die ging fast zugrunde. Doch nur eine erwies sich als würdig, dass der Gesandte Gottes sie besucht. Nur diese eine. Und Leute, ich kann es verstehen, warum Gott Elia zu dieser Witwe sandte. Dass wir von dieser Witwe lernen, was es bedeutet, eine Einstellung zu haben, eine Gesinnung dem Willen Gottes entsprechend. Dass man trotz den Widrigkeiten und Schwierigkeiten im Leben bereit ist, nach dem Willen Gottes diese Opfer zu bringen, diese Einstellung zu haben und dass wir am Ende sagen, hey, wenn ich in meinem Leben in solchen Situationen komme, ich habe ein Vorbild, an dem ich mich richten kann. Ich will genauso reagieren wie diese Frau. Denn diese Geschichte, ich kann es nur noch betonen, ist für mich einfach nur der pure Wahnsinn. Ich finde es genial. Und lass uns Gott dafür Danke sagen, dass er das aufgeschrieben hat, dass wir daraus lernen dürfen. Amen. Amen.